Haben Sie herzlichen Dank, Frau Steinhagen-Thiessen, für Ihren beeindruckenden Beitrag. Sie haben uns trotz der Kürze der Zeit ein großes Spektrum an Ansatzpunkten aufgezeigt, wie Lebensqualität verbessert werden kann. Und ich denke, es zeigt sich wieder einmal sehr deutlich, dass es nicht ist, dass wir ganz wenig Evidenz hätten. Viel Evidenz und Möglichkeiten liegen vor, sondern dass es ganz viel jetzt auch darum geht, die geschaffenen Möglichkeiten in die Praxis der Versorgung zu implementieren. Vielen Dank. Wir kommen nun zu unserem nächsten Beitrag und damit zur Frage, was kann die Palliativpflege zur Lebensqualität demenzkranker Menschen beitragen? Dass sie hier etwas beitragen kann, erscheint angesichts des gemeinsamen Ziels, nämlich der Förderung der Lebensqualität der beiden Bereiche, naheliegend. Und eine wachsende Zahl von Veröffentlichungen in den letzten Jahren bis hin zu Praxishandbüchern zeigt auch, dass das auch immer mehr wahrgenommen wird. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin fordert in ihrem Positionspapier von letztem Jahr denn auch, dass alle in der Versorgung von Menschen mit Demenz Tätigen zumindest über ein Basiswissen über Palliative Care verfügen sollten. Zu dieser Frage des Beitrages der Palliativmedizin zur Lebensqualität demenzkranker Menschen begrüße ich nun Herrn Professor Dr. Hartmut Remmers. Er studierte Soziologie, Philosophie und Geschichte und ist Professor für Pflegewissenschaft an der Universität Osnabrück. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Ethik im Gesundheitswesen, Medizin- und Pflegeethik sowie die Ethik im Palliationsbereich. Ihm ist es entscheidend mitzuverdanken, dass sich die Pflegewissenschaft in den letzten Jahren zunehmend in der deutschen Universitätslandschaft etablieren konnte und kann. Und schließlich ist er auch Gründer und Leiter des Fortbildungsprogramms Palliative Care an der Universität Osnabrück. Herr Remmers, vielen Dank.
Wir haben uns an der Universität Osnabrück einen guten Ruf erworben mit multimediagestützter Lehre, und das ist genau der Grund, warum ich heute darauf verzichte. Es wird also von daher etwas karg werden. Spectabilis, sehr verehrte Damen und Herren, der Erhalt oder die Verbesserung der Lebensqualität schwerstkranker und sterbender Menschen gilt als wegweisende Richtschnur palliativpflegerischer und medizinischer Handlungskonzepte. Der begriffliche Zusammenhang meines Vortrags drückt das unmissverständlich aus. Gleichwohl kommt mit dem Krankheitsbild Demenz eine folgenreiche Differentia specifica hinzu. Denn bei diesen Patienten haben wir es mit einer Aufschichtung ohnehin schon schwerwiegender Probleme zu tun, wenn man sich die Auswirkungen dieser Erkrankung auf das soziale Leben, das emotionale Erleben und auf elementare Verständigungsmöglichkeiten in letzter Konsequenz klarmacht. Erlauben Sie mir, mit einer vielleicht etwas irritierenden These zu beginnen. Marina Koja hat kürzlich die Frage gestellt, ob zur Gruppe der unheilbar erkrankten palliativbedürftigen Personen nicht auch jene an einer fortgeschrittenen Demenz leidenden Menschen gehören. So haben bereits McCarthy und Mitarbeiter 1997 argumentiert, dass sich mit dem Fortschreiten einer demenziellen Erkrankung zur tiefen seelischen Not immer öfter Schmerzen und andere gravierende körperliche Beschwerden gesellen, das heißt Zustände, die durchaus mit denen terminaler Karzinompatienten vergleichbar sind. Dies bedeutet, selbst wenn Demenzkranke im fortgeschrittenen Krankheitsstadium noch jahrelang leben können, sind sie in dieser Zeitspanne gleichwohl als Palliativpatienten zu behandeln und nicht erst, wenn der Tod naht. Diese Auffassung wird durch eine von der WHO verabschiedeten Leitdefinition von Palliativcare gestützt. Sie ist Ihnen sicherlich bekannt. Für palliative Versorgungskonzepte ergeben sich daraus zwei grundsätzliche Forderungen. Erstens, umschwenken auf lindernde und unterstützende Interventionen und Versorgungsmaßnahmen, wenn das Grundleiden ursächlich auf keine Behandlungsmethode mehr anspricht und diese nur noch zusätzliches Leid erzeugt. Zweitens, die konsequente Orientierung an bestmöglicher Lebensqualität manifestiert sich in einer integrativen Versorgungsphilosophie. Diese besagt, Ansprüche einer umfassenden, ganzheitlichen und aktiven Versorgung und Betreuung des Patienten lassen sich einzig erfüllen im Rahmen multiprofessioneller Teams. Die fachliche und organisatorische Umsetzung dieses neuen, nicht mehr medizinisch dominierten Versorgungsansatzes birgt immense Herausforderungen für die pflegerische Betreuung dieser Patienten, zumal angesichts stark belasteter, häufig zerklüfteter familiärer Hilfestrukturen. Bevor ich sehr sparsam den palliativpflegerischen Beitrag zum Erhalt bestmöglicher Lebensqualität demenziell erkrankter Personen umreißen werde, erlauben Sie mir bitte eine provisorische Erwägung. Zu dem hier in Rede stehenden Personenkreis können einmal Menschen im terminalen Stadium einer demenziellen Erkrankung ohne weitere bedeutsame Erkrankung gehören. Es kann aber auch das terminale Erkrankungsstadium dieses Personenkreises wesentlich verursacht sein durch eine schwere Zusatzerkrankung, zum Beispiel eine Tumorerkrankung. Es ist fraglich, ob uns diese Unterscheidung wirklich weiterführt, angesichts der Tatsache gleichermaßen vorrangiger Leidensphänomene wie Angst, Schmerz und seelische Not. Vor allem aber angesichts jenes fundamentalen Problems zumeist extrem eingeschränkter Kommunizierbarkeit subjektiver Leidensphänomene. Wenn wir nicht wissen, was den Kranken quält, dann versagt auch das Standardrepertoire von Palliative Care. Aus genau diesem Grunde sind wir auf andere Informationsquellen und andere Kommunikationswege angewiesen. Dies ist die große professionelle Herausforderung, vor die uns demenziell erkrankte Patienten stellen, vergleichbar allenfalls der Lage komatöser Patienten. Es steht außer Frage, dass die umfassende Betreuung schwerstkranker, sterbender Menschen eine besonders anspruchsvolle pflegerische Aufgabe darstellt. Dies gilt vor allem angesichts der Charakteristika und hervorstechender Probleme demenziell erkrankter Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Aus diesem Grunde sollte der palliativpflegerische Beitrag zur bestmöglichen Lebensqualität dieses Personenkreises sich besonders an einer Dimension von Lebensqualität orientieren, nämlich an der der emotionalen Befindlichkeit. Dabei stütze ich mich auf eine grundlegende Erkenntnis der Heidelberger Forschungsgruppe, beispielsweise im Demian-Projekt. Sie besagt, dass die Fähigkeit zum Erleben und zum Ausdruck von Emotionen eine zentrale Ressource demenzkranker Menschen auch noch im fortgeschrittenen Stadium ihrer Erkrankung darstellt. Insofern ist davon auszugehen, dass auch im Kontext palliativer Pflege die Lebensqualität demenzkranker Menschen durch Schaffung individuell anregender, emotional bedeutsamer Situationen gefördert werden kann. Freilich zeigen die Heidelberger Forschungsergebnisse auch, dass die Ausgestaltung einer individuell bedeutsamen Alltagssituation je nach Schweregrad der Erkrankung unterschiedlich ausfallen wird. In diesem Befund sehe ich eine Bekräftigung fachlicher und ethischer Selbstverständlichkeiten, welche besagen, dass auch Patienten mit einer demenziell fortgeschrittenen Erkrankung als Individuen mit einer je eigenen, persönlichen, emotional reaktivierbaren Lebensgeschichte bis zuletzt anzuerkennen sind. Wie also sieht der pflegefachliche Beitrag zum Erhalt bestmöglicher Lebensqualität im palliativen Versorgungskontext demenzkranker Menschen aus? Auch hier ist von Gestaltungsmöglichkeiten alltäglicher Handlungssituationen auszugehen, die es erlauben, in diesem Lebensabschnitt noch vorhandene Fähigkeiten des Erlebens und des Ausdrucks zu fördern. Dies kann, sofern möglich, durch gezielte Ansprache und Kommunikation geschehen, aber auch durch gezieltes Wachrufen von Erinnerungen, etwa durch visuelle oder auditive Anregungen oder durch Darreichung bevorzugter Genuss- und Nahrungsmittel. weil auf diese Weise lebensgeschichtlich aufgebaute emotionale Ressourcen erschlossen und damit Schmerzen innerer Vereinsamung und Isolation gelindert werden können. Der Aspekt körperlicher Aktivierung sollte dabei nicht vernachlässigt werden. Bei allen auf die Bereiche des Erlebens und des Ausdrucks bezogenen Interventionen und Unterstützungsleistungen wird es ganz besonders in der letzten Lebensphase darauf ankommen, inwieweit professionelle Fachkräfte Fähigkeiten besitzen, Emotionen der Freude, aber auch des Traurigseins am mimischen Ausdruck abzulesen. Bei zunehmend verblasster verbalsprachlicher Mitteilungsfähigkeit wird die mimische Ausdrucksanalyse eine hervorragende Rolle spielen. Dies trifft gewiss auch für viele andere terminal erkrankte Patientenpersonen zu. Doch gerade bei demenziell erkrankten Menschen wird diese Kunstfertigkeit bezogen auf das gesamte Spektrum menschlicher Expressivität und Responsivität Beachtung finden müssen. Das heißt, das gesamte Spektrum leiblichen Kommunizierens, wobei mir körperliche Berührung gleichermaßen als Anregungs-, Beschäftigungs- und Verständigungspotenzial von elementarer Bedeutung zu sein scheinen. Auf diese Sachverhalte möchte ich am Schluss meiner Ausführungen noch einmal zu sprechen kommen. Zuvor gilt es, ein für die palliative Versorgung von schwer leidenden und sterbenden Menschen sehr gravierendes Problem zu thematisieren. Dies betrifft Fragen des subjektiven Schmerzerlebens sowie des professionellen Schmerzassessments und der Schmerztherapie. Ich hoffe, Ihnen deutlich machen zu können, dass gerade in diesem Zusammenhang meine vorherigen Ausführungen zu Problemen wechselseitiger Kommunikation sowie einer sensiblen Wahrnehmung von konstitutiver Bedeutung sind. Verständigungsfähigkeit ist bekanntermaßen eine entscheidende Variable von Lebensqualität. Sie ist aber ebenso eine entscheidende Variable professioneller Responsivität und Deutungsfähigkeit. Und zwar nicht nur verbalsprachlicher Äußerungsformen, sondern vielmehr auch paraverbaler oder nonverbaler Symbole und Ausdrucksgestalten. Ablesbar am Gesichtsausdruck, am Augenkontakt, an Gestik, Körperhaltung und Körperbewegung. Überhaupt am physiognomischen Erscheinungsbild. Die Aufmerksamkeit für körpersprachliche Signale und ihre richtige Deutung ist eine wesentliche Grundlage für das Verstehen schwerkranker und sterbender Menschen generell, zumal wenn sie äußerungsunfähig sind. Doch diese Aufmerksamkeit hat bezüglich der Schmerzwahrnehmung und Schmerzbehandlung infolge der modernen Apparatemedizin schwere Einbußen erlitten. Eine Domäne pflegerischen Könnens ist sie stets gewesen. Nun hat die Tatsache, dass demenzkranke Menschen weniger Analgetika verschrieben werden, nichts mit einem geringeren Bedarf an Schmerzmitteln zu tun, sondern mit mangelnder Sensibilität für die Bedürfnisse dieser Menschen mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit. Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass Menschen mit fortgeschrittener Demenz aufgrund eines veränderten Körpererlebens Schmerzen nur eingeschränkt oder gar nicht mehr lokalisieren können. Bei diesen Patienten versagt offenbar der palliativmedizinische Grundsatz der Schmerzerfassung, der da lautet, Schmerz ist das, was der Patient sagt. Nun sind seit etlichen Jahren vermehrt Anstrengungen zu verzeichnen, einen Zugang zum Schmerzerleben verbalsprachlich weitgehend verständigungsunfähiger Patienten durch bestimmte Assessment-Instrumente zu gewinnen, um auf diesem Wege eine bedarfsgerechte Schmerztherapie sicherstellen zu können. Zu nennen sind hier das Pain Assessment in Advanced Dementia mit 5 Beobachtungskategorien Atmung, negative Lautäußerungen, Gesichts- und mimischer Ausdruck, Körpersprache, Tröstbarkeit. Dieses Instrument wurde von der Deutschen Gesellschaft zum Studium des Schmerzes in deutscher Fassung als BESD vorgelegt. Ferner ein Kurzerhebungsinstrument für demenzkranke Menschen im Endstadium, Viebes Pain Scale. Zu nennen ist schließlich noch das Instrument Dolo Plus 2 und das Beobachtungsinstrument für das Schmerzassessment bei alten Menschen mit Demenz, BISAT, in Anlehnung an das ECPA aus Frankreich. Bezüglich dieser Assessment-Instrumente ist festzustellen, ihre Validität ist nur zum Teil hinreichend geprüft. Standardisierte Instrumente sind nur ein Hilfsmittel bei der Erfassung individuell höchst unterschiedlich ausgeprägten Schmerzverhaltens. Sie repräsentieren nur ausschnittweise verschiedene Schmerzverhaltensindikatoren. Kurzum, alle Testinstrumente sind auf die Genauigkeit und Differenziertheit von Beobachtungen kompetenter Pflegekräfte und auch Angehöriger angewiesen und können diese gar nicht ersetzen. Die Kompetenz liegt in der Wahrnehmung und Beobachtung verhaltensbezogener Indikatoren, also veränderter Gesichtsausdruck, Körperhaltung, beispielsweise Schonhaltung, Unruhe, Agitation oder lautsprachlicher Indikatoren, Jammern, Stöhnen, Schreien, wobei hier die Qualität dieses Ausdrucks die entscheidende Rolle spielt, und vegetativer Begleitsymptome wie Blässe, Blutdruckanstieg, Tachykardie und so weiter. Weil es hier ganz wesentlich auf das Deuten ankommt, sollten schmerzrelevante Verhaltensbeobachtungen auf der Basis enger, regelmäßiger Patientenkontakte unbedingt in einem multiprofessionellen Team erörtert werden. Die richtige Einschätzung schmerzrelevanter Verhaltensänderungen und Begleitsymptome setzt freilich eine genaue Kenntnis von Vorlieben, Abneigungen und Gewohnheiten der betroffenen Menschen voraus. Erlauben Sie mir abschließend, auf besondere berufliche Anforderungen der Pflege zu sprechen zu kommen. Anlässlich erörterter Probleme einer zureichenden Schmerztherapie war davon bereits die Rede. Ich möchte dazu folgende These formulieren. Da sich Kommunikation bei erheblich vermindertem bzw. völlig verloren gegangenem sprachlichen Mitteilungsvermögen des Patienten auf die Sphäre eines unmittelbar leiblichen Ausdrucksverhaltens konzentriert, kommt eine auf diese Sphäre bezogenen leiblichen Erfahrungswissen eine gewichtige Funktion zu, und zwar in Gestalt eines sinnlich differenzierten Wahrnehmungs- und Urteilsvermögens. Pflegefachkräfte bedürfen professioneller Kompetenzen, die sie in die Lage versetzen, kleinste Veränderungen über leibliche Kommunikationskanäle des Blicks, der Mimik, der Stimme, der Atmung und so weiter buchstäblich zu ertasten. Standardisierte Schmerzerfassungsinstrumente sind hilfreich, doch sollte ihr Nutzen nicht überschätzt werden. Wenn ich recht sehe, sind es entwicklungsgeschichtlich elementare Kontaktwege einer leiblichen Kommunikation, also jene pathischen Anteile menschlicher Wahrnehmung, die uns instand setzen, Ausdrucksgebärden des Gegenüber als subjektiven Eindruck zu empfangen und zu deuten. Diese Fähigkeiten bedürfen einer qualifizierten Schulung. Hier sehe ich aus Sicht der Pflegewissenschaft einen zukünftig erheblichen Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Der schwer demenziell Erkrankte verliert nicht das Selbsterleben. Das haben Heidelberger Studien eindrucksvoll erwiesen. Seine besonders leidvolle Situation scheint mir vielmehr darin zu bestehen, dass er die Einheit dieses Selbsterlebens verliert, die nur als biografische, also qua Stellungnahme zu sich selbst denkbar ist. Aus diesem Grunde wächst dem leiblichen, semantischen Gedächtnis eine bedeutsame Rolle zu, auch weil über dieses leibliche Gedächtnis ein Zugang zu ihm, das heißt vor allem zu seinen emotionalen Ressourcen in Form einer mimetischen Resonanz geschaffen werden kann. Unter diesen Voraussetzungen wird auch dem sterbenden demenziellen Patienten ein über Haut, Geschmack, Rhythmus und Bewegung vermitteltes Kommunikationsangebot zuteilwerden können. Durch Ansprache und Tonfall wird nicht nur Gegenwart vermittelt, sondern atmosphärische Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit gegeben. Dazu können auch körperliche Berührungen als Ursprungsformen menschlicher Kommunikation gehören. Freilich erfordert es das Gebot der Achtsamkeit, alles, was Hilfe und Gegenwart signalisieren soll, auf mimische Rückkopplungen hin zu kontrollieren. Wenn im Prozess des Sterbens persönliche, leibliche Intentionalität, um einen Ausdruck von Helmut Plessner zu gebrauchen, eine wichtige Rolle spielt, das heißt, wenn sie sich hier auf die Existenzmitte zusammenzieht, dann stellt sich die Frage, ob sich das palliativpflegerische Unterstützungsangebot für demenziell erkrankte Personen tatsächlich in elementarer Weise von dem anderer Menschen unterscheidet. Da bin ich nicht so ganz sicher. Herzlichen Dank.